Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Und ich begrüße ganz herzlich Professor Tobias Renner. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie leiten die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen. Und auf einen sehr bedenklichen Satz bin ich in der Recherche gestoßen. Sie haben nämlich mal gesagt, wir beantragen jedes halbe Jahr neue Betten. Wie akut ist denn die Auslastung jetzt gerade im Februar 2020?
Tatsächlich sind wir deutlich über 100% ausgelastet. Wir haben viele, viele Notaufnahmen nach wie vor. Die Situation hat sich leider in der letzten Zeit so nicht verbessert, sodass wir nicht von einer Entlastung ausgehen können.
Wenn Sie gerade sagen, Sie haben viele Notaufnahmen, bedeutet das also, die Kinder und Jugendlichen werden immer stationär behandelt?
Notaufnahme heißt tatsächlich, dass die Kinder und Jugendlichen unmittelbar aufgenommen werden müssen. Sie werden nicht immer stationär behandelt. Wir sehen auch ungefähr 3 Patienten oder Kinder am Tag. 2 können wir so weit stabilisieren, dass sie wieder nach Hause gehen können und ungefähr einen müssen wir im Schnitt aufnehmen.
Warum hat es sich so dramatisch entwickelt?
Also das ist eine sehr gute Frage, die uns auch in der Kind-Jugend-Psychiatrie sehr beschäftigt und auch gesellschaftspolitisch sehr beschäftigt. Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht und wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber es ist schon so, dass viele Jugendliche berichten, dass sie sich einem enormen Stresspotenzial ausgesetzt fühlen. Woher der Stress dann kommt, den sie als negativ empfinden, das muss man gut untersuchen.
Es lässt sich also tatsächlich statistisch nachweisen, dass die Erkrankungen zugenommen haben oder ist einfach das Bewusstsein dafür stärker geworden?
Beides ist der Fall. Also zum einen sind wir als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten sehr froh, dass auch das Bewusstsein dafür zugenommen hat. Denn das bedeutet auch, dass früher dann Unterstützung angenommen wird und lange und chronische Verläufe vielleicht auch verhindert werden können. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Zahlen der Notaufnahmen, also der Patient, die wirklich mit dem Krankenwagen zu uns kommen, deutlich gestiegen ist.
Können Sie das mal eingrenzen, was die Notaufnahmen denn dann an schweren Problemen mit sich bringen? Das lässt sich nicht verallgemeinern, aber vielleicht gibt es da auch Tendenzen.
Vielleicht nochmal, was es bedeutet, Notaufnahme. Notaufnahme heißt, wir müssen das Kind oder den Jugendlichen unmittelbar aufnehmen, weil eine akute Eigen- oder Fremdgefährdung besteht. Also das Kind will sich das Leben nehmen oder kann nicht zusichern, dass sie sich einlassen können auf Unterstützung. Und das ist muss unbedingt sofort versorgt werden. Die Konstellationen, welche die Kinder mitbringen, also in der Regel liegt begleitend eine depressive Episode vor. Also das Gute im Leben kann nicht mehr gesehen werden. Die Probleme überwiegen und lassen die Welt sehr dunkel erscheinen und Todesgedanken auch entstehen. Und auf der anderen Seite gibt es sehr häufig noch andere unterliegende Schwierigkeiten, die dann dazu führen, dass eben so eine Depression noch verstärkt wird.
Aber bis jemand auch bereit ist oder so verzweifelt ist, dann den Gedanken überhaupt zuzulassen, einen Suizid zu begehen, gerade im Kindesalter, da muss ja schon sehr viel passiert sein. Gibt es Anzeichen dafür, was die Eltern erkennen könnten?
Ja, also da ist es so, dass man darauf achten kann, ob die Kinder sich im Verhalten verändern und die Jugendlichen. Also es betrifft häufig Jugendliche, leider aber auch zunehmend Kinder. Und da wachsam zu sein dafür, dass ein Rückzug stattfindet und dass auch die Kommunikation nicht mehr so läuft, wie man es eigentlich gewohnt ist, das ist ein wichtiger Marker. Das ist aber abzugrenzen von der normalen Entwicklung in der Pubertät, wo Kinder sich einfach, Jugendliche müssen sich abgrenzen von den Eltern, wollen ihr eigenes Ding machen. Und da ist es aber trotzdem sehr wichtig, wenn es sehr lange anhält, wenn man keinen Zugang, keinen guten Zugang zu den Kindern, zu den eigenen Kindern mehr hat, dass man dann auch sich beraten lässt.
Aber das macht es natürlich so schwierig, wenn Sie sagen, wenn es lange anhält, was wäre denn ein langer Zeitraum?
Also die Depression ist nach unserem Diagnosemanual mit mindestens 2 Wochen vermerkt. Und das ist schon auch so, wenn die Eltern über mehrere Wochen das Gefühl haben, ich komme überhaupt nicht rein, ich weiß gar nicht, was los ist und ich mache mir Sorgen. Also dieses sich Sorgen machen ist eigentlich ein Anlass, dass man sich meldet.
Und jetzt stehen Sie vor der großen Herausforderung, die Erkrankungen nehmen zu, aber geeignetes Personal und die Betten fehlen. Wie gehen Sie damit um?
Tatsächlich, also mit Personal, glaube ich, da können wir ausbilden. Es ist zwar wie im Gesamtgesundheitssystem schwieriger geworden, aber wir finden dennoch viele auch engagierte Mitarbeiter, die mit Kindern und Jugendlichen und den Familien gerne arbeiten. Betten ist ein anderes Problem, das können wir selber so nicht lösen, weil es zentral reguliert wird.
Und was bedeutet das jetzt für die Therapieangebote, wenn jetzt jemand kommt und es ist aber kein Bett da? Was machen Sie mit dem?
Also wir haben tatsächlich, Notfälle werden immer versorgt. Also wenn jemand in einer akuten Situation ist, da nehmen wir immer auf, was auch zu Überbelegungen führen kann. und führt wirklich in Haft. Und ansonsten haben wir eine Warteliste. Und das ist tatsächlich etwas, was wir überhaupt nicht gutheißen und wollen, aber wir können einfach nicht mehr Betten bereitstellen. Und das bedeutet auch, dass man zum Teil relativ lange warten muss.
Können Sie uns mal in so eine Situation mit hineinnehmen, wenn jemand bei Ihnen kommt, was passiert dann dort mit jemandem, weil der sich ja in einer absoluten Notsituation auch befindet?
Also bei einem Notfall ist es so, dass man gesehen wird und untersucht wird von Kolleginnen und Kollegen aus dem ärztlichen Dienst und psychologischen Dienst und dann die Entscheidung auch getroffen wird, kann man ambulant helfen, also kann der Patient wieder nach Hause gehen, oder ist eine unmittelbare Aufnahme notwendig. Und dann haben wir eine Kriseninterventionsstation, die eben für Notfälle auch gedacht ist, wo dann die Jugendlichen aufgenommen werden und dort auch in einem sicheren Rahmen sind. Also sind dort rund um die Uhr auch betreut, und es ist dort auch so, dass wir das Ziel vorrangig haben, wieder eine Stabilisierung zu erreichen. Dinge klären, welche Faktoren tragen hauptsächlich dazu bei, dass es jetzt gekippt ist, und wie kann man das stabilisieren, sodass es vielleicht nach 2, 3, 4 Tagen wieder gehen kann.
Sie müssen ja die Patienten auch häufig vor sich selber schützen, weil die Gefahr besteht, dass sie sich selbst verletzen, oder wenn Sie sagen, es kommen junge Patienten, die suizidal gefährdet sind. Das Thema Fixieren ist ein schwieriges bei Patienten. Wie gehen Sie damit um?
Also die Fixierung ist vom Gesetzgeber klar geregelt, und das ist auch sehr gut so, dass es da auch eine Überarbeitung gab. Die Fixierung ist die Ultima Ratio, also wirklich das allerletzte Mittel, wenn ein Patient sehr agitiert, also sehr aufgeregt ist und überhaupt nicht irgendwie davon abzuhalten ist, sich selber oder andere zu schädigen. Also das ist das allerletzte Mittel. Wir versuchen sehr durch eine bezugsgeleitete Betreuung, also durch Personen, die sich speziell um die Kinder und Jugendlichen kümmern, diese Situation zu vermeiden und viel früher auch eine Stabilisierung zu erreichen. Und in allermeisten Fällen gelingt es auch sehr gut.
Das wäre also eine Zwangsmaßnahme. Welche Zwangsmaßnahmen gibt es noch?
Also als Zwangsmaßnahme steht prinzipiell auch eine Medikation zur Verfügung. Wobei das so ist, dass wir hier auch sehr darauf hinarbeiten, dass die Jugendlichen, wenn sie eben sehr, sehr angespannt und agitiert sind, dass sie dann auch selbstständig die Medikation einnehmen. Das ist immer das erste Gebot.
Dann gibt es auch die Isolation. Findet das bei Ihnen statt?
Isolation haben wir zeitweise auch. Das ist ein Bereich, der auch geregelt ist. Aber wie gesagt, das sind Ausnahmefälle. Wir sind sehr darauf bedacht und setzen unser Können dafür ein, dass die Kinder und Jugendlichen in der Beziehungsarbeit mit dem jeweiligen Bezugstherapeuten und der Bezugsperson aus dem Pflegeerziehungsdienst dann auch eine Stabilisierung findet.
Und in Tübingen testen Sie ein bundesweit einmaliges Modell. Das Programm nennt sich TIBAS. Was verbirgt sich dahinter?
Dahinter verbirgt sich eine intensivierte Behandlung von Kindern und Jugendlichen im ambulanten Setting, aber am Krankenhaus. Das ist etwas, was es so noch nicht gibt, das wir entwickelt haben in Tübingen zusammen mit der AOK Baden-Württemberg. Und dabei ist uns ermöglicht, dass schwer erkrankte Kinder und Jugendliche vielleicht gar nicht notfallmäßig aufgenommen werden müssen, sondern tatsächlich auch ambulant versorgt werden können mit einer hohen therapeutischen Dichte.
Seit 3 Jahren läuft dieses Projekt jetzt. Es gab Bedenken wegen möglicher langer Anfahrtszeiten der Patienten. Was können Sie dazu sagen? Wie hat sich das entwickelt?
Wir haben das mit der AOK Baden-Württemberg so vereinbart, wie wir es für unsere tagesklinische Behandlung auch haben. Bei den Tageskliniken gilt so eine Stunde Fahrzeit, also eine Fahrzeit, die man gut bewältigen kann, um da die Behandlung auch in Anspruch zu nehmen. Und genau dieses Prinzip haben wir jetzt auch für TIBAS. Wenn man jemand sozusagen eine Stunde Fahrzeit hinter sich bringen kann und dann da ist, dann kann er an diesem Projekt gut teilnehmen.
Warum sagen Sie, ist genau dieses Projekt, eine ambulante Behandlung, so sinnvoll?
Weil es auch sehr schwer erkrankten Kindern und Jugendlichen ermöglicht, in ihrem normalen, wir sagen dazu, psychosozialen Umfeld zu bleiben, also zu Hause zu sein, mit den Verwandten Kontakt zu pflegen, vielleicht auch in die Schule zu gehen, zumindest zeitweise. Also sehr viel Normalität und trotzdem eine sehr dichte, intensive Behandlung.
Aber man könnte ja genauso argumentieren, genau dieses Umfeld hat doch vielleicht erst die Voraussetzungen für die Erkrankung geschaffen.
Das ist nicht immer so festzustellen, das gehört mit dazu, das auch zu bewerten dann, wenn man eine diagnostische Einschätzung macht. Also welche Faktoren haben dazu geführt, dass es jemandem sehr schlecht gehen könnte. Und dass wir dann aber auch zusammen mit dem Umfeld versuchen zu arbeiten. Also wenn wir generell in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, beziehen wir immer die Bezugspersonen ein. Meistens eben die Eltern oder auch andere sehr wichtige Bezugspersonen, mit denen wir dann auch Dinge besprechen und auch versuchen, nochmal zu verstehen, welche Bereiche fließen hier zusammen, dass es eine schwierige Situation gab. Und TIBAS ermöglicht das auch sehr intensiv.
Ja, die schwierigen Situationen, das ist natürlich auch ein Thema, was unsere Hörerinnen und Hörer anspricht. Aus Stuttgart kam schon eine Mail rein von Laura und sie sagt, ich hoffe, dass im Anschluss des Beitrags die Telefonseelsorge oder Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche und Angehörige genannt werden. Bei einem solch wichtigen Thema muss auch bedacht werden, was bei Hörerinnen und Hörern ausgelöst werden kann. Danke. Also Anlaufstellen können Sie bestimmt auch jetzt schon nennen.
Also es ist ein ganz wichtiger Hinweis. Das ist ganz klar so, wenn jemand an Lebensunlustgedanken leidet, das muss man nicht hinnehmen und da kann man sehr gut helfen. Deswegen auch sich hier an die lokalen Stellen wenden. Jede Kinder-Jugendpsychiatrie in Baden-Württemberg und deutschlandweit hat auf ihrer Homepage eine Notfallnummer und da gibt es einen 24-Stunden-Dienst, bei dem man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit melden kann und dann auch Hilfe erfährt.
Ihre Dissertation ist im Internet zu finden und Sie haben da Kinder mit und ohne Zwangsstörungen verglichen. Hinsichtlich welcher Fragestellung?
Ja, in dieser Arbeit ging es darum, Gehirnaktivität anzugucken und zwar einen speziellen Bereich des Gehirns, den Vorderlappen, der heißt auch präfrontaler Kortex. Und dieser Bereich des Gehirns ist für Handlungskontrolle zuständig. Der reift über die Jahre aus und es dauert so bis in den Anfang der 20er, bis das einigermaßen ausgereift ist, kann aber auch noch ein lebenslang so ein bisschen vor sich hinreifen. Aber dieser Bereich ist eben gerade bei Zwangsstörungen sehr spannend, weil hier Handlungen gemacht werden müssen und nicht gut unterbrochen werden können, weil es sonst ein sehr ungutes Gefühl entsteht. Und dieser Bereich wurde hinsichtlich seiner Gehirnaktivierung angeguckt.
Und was haben Sie rausbekommen? Was war das Ergebnis?
Also wir haben kleine Unterschiede gefunden bei Kindern mit Zwangsstörungen, dass eben tatsächlich offensichtlich dieser Gehirnbereich in bestimmten Regionen noch ein etwas verzögerter reift. Allerdings muss man auch klar dazu sagen, das ist jetzt nicht der Stein der Weisen, das ist ein Mosaikstein im Verstehen versucht der Zwangsstörungen und ist trotzdem ein sehr komplexes Krankheitsgeschehen, was viele, viele Ursachen hat.
Wahrscheinlich sind die Zwangsstörungen auch sehr komplex, aber vielleicht können Sie einfach mal ein paar typische benennen.
Ja, also sehr weit verbreitet und auch tatsächlich gut bekannt ist zum Beispiel waschen müssen. Sich Hände waschen müssen, 100 Mal am Tag oder mehr. Die Hände können ganz blutig sein und trotzdem kann man nicht aufhören, obwohl es keinen, ich sage jetzt mal, physiologischen, medizinischen Grund mehr gibt. Aber dieses Gefühl, ich muss noch weiter waschen, ist so übermächtig, dass die Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenen nicht aufhören können.
Was wäre noch so ein typischer Zwang?
Andere Zwänge wären zum Beispiel kontrollieren. Habe ich die Schultasche richtig gepackt? Einer meiner ersten Patienten mit Zwangsstörung musste bis nachts um 3 von 8 Uhr abends ausgehend eigentlich Schultasche einpacken, auspacken und immer kontrollieren, ob alles wirklich da ist. Und das hat ihm nicht genügt. Er hat die Mama noch gebraucht, die ihm das bestätigt hat. Und so waren dann beide von 8 Uhr abends bis 3 Uhr morgens beschäftigt, bis sie quasi nicht mehr konnten. Und so stark ist diese Zwangsstörung auch, dass die Familie auch mit in diesen Sog reinkommt und da auch mitmachen musste.
Ab wann ist ein Zwang denn ein Zwang? Da ist die Grenze doch vielleicht auch fließend, weil so kleine Ticks haben wir doch alle wahrscheinlich.
Ja, also sagen wir mal so, eine zwischen zwanghaft oder sehr, sehr ordentlich ein Unterschied und zwischen zwanghaft und Zwangsstörung ist auch nochmal ein Unterschied. Also ich sage auch immer gerne, ich bin lieber beim Chirurgen, der zwanghaft ist und nochmal nachguckt, ob er wirklich alle Tupfer rausgeholt hat bei mir. Wenn er eine Zwangsstörung hätte, dann würde er mich zunähen, ist sich nicht ganz sicher, mach mich nochmal auf, schaut nach, wenn er zu, macht er auf. Das hätte dann tatsächlich einen negativen Effekt. Und Zwangsstörung bedeutet, dass Leiden da ist. Und dass man seinen Alltagsfunktionen so nicht mehr nachkommen kann.
Und ist das auch etwas, wo Sie gesagt haben, ja, wir stellen fest, das nimmt zu? Oder ist das etwas, was per se in der Gesellschaft vorhanden ist?
Tatsächlich ist eine Zunahme hier nicht abbildbar, aber es ist dennoch nicht ganz so selten, wie man früher gedacht hat. 1-2% sind betroffen und das wird oft verheimlicht, weil die Kinder und Jugendlichen ja auch merken, dass es ein bisschen komisch ist und dass andere das gar nicht machen müssen und irgendwie will man es auch gar nicht machen, aber man muss. Und so wird es oft nicht gezeigt und verheimlicht und in der Schule fällt es manchmal gar nicht auf und nur zu Hause ist dann das Leben ganz, ganz schwierig für alle.
Und ein Thema, was zunimmt in der Gesellschaft, auch global, ist das Thema Einsamkeit. Können Sie sagen, wann kam dieses Thema Einsamkeit bei Ihnen als Erkrankung auf?
Also Einsamkeit ist eher ein, würde ich sagen, Auslöser für Erkrankungen, nämlich Depression. Und Einsamkeit ist sicherlich ein Thema, was auch viele Jugendliche beschäftigt und was vorliegt, trotz der medialen Verbundenheit mit anderen Menschen. Trotzdem ist es so, dass immer mehr Jugendliche auch über Einsamkeit klagen und was dann, oder dieses Gefühl des Alleinseins. Und das ist ja das Ausschlaggebende, also die subjektive Wahrnehmung. Ich habe nicht viele Personen, mit denen ich mich wirklich gut austauschen kann.
Können Sie da Ursachen ausmachen? Denn nach außen denkt man ja, die Möglichkeit der Vernetzung und der Gemeinschaft ist so gut wie nie.
Also tatsächlich muss man auch den Medien, man kann die nicht komplett ins Negative stellen. Ich sehe sehr viel Gutes auch in den modernen Medien. Zum Beispiel eben auch, dass Kontakte hergestellt werden können und besser erhalten bleiben können. Und dennoch ist es so, dass so dieses Eingebundensein in soziale Netzwerke vom Verein, Fußballverein, Turnverein bis hin zu anderen Dorfaktivitäten so nicht mehr so häufig gelebt wird.
Gibt es da also einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit und der Nutzung von digitalen Angeboten?
Den Zusammenhang kann man wissenschaftlich nicht darstellen, das kann man nicht bestätigen. Es ist aber so, dass schon auch Kinder und Jugendliche, die digital sehr vernetzt sind, sich dennoch einsam fühlen. Also diesen Fakt gibt es einfach.
Und wie sieht das aus mit Familienstrukturen, die sich verändert haben? Patchwork-Familien sind heute im Grunde Alltag. Lassen sich da Ursachen ausmachen?
Also es gibt auch hier keine einfache Formel. Es ist so, dass Patchwork-Familien nach der aktuellen Studienlage dazu führen können, dass Kinder ein erhöhtes Stresserleben haben. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass sie eben noch mehr gute Bezugspersonen zur Verfügung haben. Also hier eine einfache Formel abzuleiten, ist sehr schwer. Man muss da individuell gucken und es ist auch das, was wir bei den Kindern und Jugendlichen machen, wenn sie zu uns kommen. Wir schauen uns ganz individuell die Lebensumstände und die als belastend empfundenen Faktoren an und können daraus dann auch Unterstützungsangebote ableiten.
Ja, das Thema ist natürlich dann auch sehr komplex, weil es so viele unterschiedliche Ursachen gibt. 9 Millionen Briten gelten inzwischen als einsam. Großbritannien ist das erste Land, was sogar ein Ministerium gegen Einsamkeit eingerichtet hat. Ist das ein sinnvoller Weg?
Also sich um das Thema Vereinsamung zu kümmern, ist sicherlich altersübergreifend eine gesellschaftliche Aufgabe und auch eine gesundheitspolitische Aufgabe. Das ist unumstritten so. Ob man dafür ein extra Ministerium braucht oder sagen wir mal auf Referatsebene, das nicht auch gelöst werden könnte, das kann man diskutieren. Ich denke, es hat eine Signalwirkung, dass da in Großbritannien ein Ministerium geschaffen wurde dafür. Und das ist auch sehr wichtig, dass diese Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Aber auch hier denke ich, dass es sehr wichtig ist, sich das evidenzbasiert anzuschauen, also wirklich auch zu überprüfen, sind diese Zusammenhänge, die man vermutet, auch wirklich tragend. Denn zum Beispiel den digitalen Medien wird ja auch alles Mögliche zugeschrieben, meistens Negatives, wo es dann, wenn man es wirklich überprüft, relativ wenig dann übrig bleibt.
Und es kommen viele Fragen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern per WhatsApp von Petra Götz nämlich. Besteht denn irgendeine Aussicht, dass sich die Situation der fehlenden Betten in absehbarer Zeit deutlich verbessert? Das ist ja ein flächendeckendes Problem. Als wir extrem dringend Hilfe gebraucht hätten, bestand keine Möglichkeit der stationären Aufnahme. Man hat sich mit notdürftigen Hilfskonstruktionen durchhangeln müssen, was mich letztendlich auch an den Rand des Möglichen gebracht hat und darüber hinaus. Nun, ein Dreivierteljahr bis Jahr später wäre eine Aufnahme über die Warteliste möglich, ist aber der aktuellen Situation nicht mehr angemessen. Ich nehme an, Herr Renner, sowas erleben Sie ganz häufig, oder?
Tatsächlich, also die Schilderung der Hörerin ist durchaus ein häufiges Phänomen, ganz häufig. Und wir brauchen aus meiner Sicht ganz dringend mehr stationäre Versorgungsmöglichkeiten, sprich Betten. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass wir neben dem Bettenbedarf auch aufgefordert sind, neue Behandlungswege auch zu nutzen. Und da spielen uns schon auch die Möglichkeiten der digitalen Medien in die Hände, wenn man das richtig nutzt. Also es gibt verschiedene Projekte, sind wir auch glücklich, dass hier in Baden-Württemberg das Sozialministerium hier verschiedene Projekte auch fördert. Wir haben im Haus selber 3 Projekte vom Sozialministerium gefördert, die Telemedizin bei psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen zum einen entwickeln lassen, zum anderen aber auch bewerten und evaluieren lassen. Also bringen diese Zugänge auch wirklich was? Und das ist gerade bei der Flut von Angeboten von Gesundheits-Apps, über 200.000 können Sie runterladen und bezahlen, ganz, ganz wichtig, dass diese Angebote auch wirklich bewertet werden hinsichtlich ihres Nutzens.
Ja, es gibt ja schon Überlegungen, Apps auf Rezept zu verordnen. Wenn es aber vorher den Nachweis nicht gibt, das klingt doch im Grunde schizophren. Erst muss doch der Nachweis da sein.
Also tatsächlich ist es so, dass da viel im Fluss ist. Und es ist sicherlich auch richtig, Gesundheitsanwendungen auf Rezept auch zu bezahlen, wenn sie denn Nutzen haben. Und meine Meinung dazu ist, dass genau in der Analogie wie bei jedem Medikament vor der Zulassung, vor dem Bezahlen durch die Gesundheitskassen auch der Nutzennachweis stehen sollte.
Wie passiert das? Denn die Entwickler solcher Apps, die werden das ja versuchen zu verhindern. Da gibt es sicherlich auch eine große Lobby.
Also das ist aus meiner Sicht ebenfalls gerade im Fluss. Ganz genaue Kriterien gibt es noch nicht. Das soll dann bundeseinheitlich noch besser gefasst werden. Wie gesagt, da ist sehr viel entstanden, sehr viel auch gehypt worden. Und da jetzt Ordnung reinzubringen und tatsächlich auch Wirknachweise zu führen, ist insbesondere aber auch bei den Apps für psychische Erkrankungen sehr, sehr wichtig.
Was für Angebote gibt es denn da? Also wie kann eine App tatsächlich unterstützend sein?
Also von den Apps her ist es so, man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel Tagesroutinen unterstützt werden, dass dann auch so Reflexionsmöglichkeiten entstehen. Das heißt also, selber über seinen Tag nachzudenken. Das ist etwas, was wir in der Psychotherapie aktuell auch nutzen. Wir geben Paper-Pencil, also immer noch mit Papier und Stift, Bögen mit, wo zum Beispiel Jugendliche protokollieren. In einem unserer Telemedizinprojekte, ICBT heißt es, für Zwangsstörungen, ist es so, dass wir diesen Bogen ins Netz verlegt haben, auf die App, wo dann die Jugendlichen tatsächlich in der App dann ausfüllen, wie ist der Tag gelaufen, wie stark waren heute die Zwänge, gab es eine Verschiebung, wie zufrieden bin ich heute mit meinem Tag. Und das sind Möglichkeiten, wo wir in der Psychotherapie sozusagen Apps auch gut einsetzen können.
Es kommen viele weitere Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer rein. Aus Wendelstein kommt eine Frage von Ursula Burg. Und sie möchte wissen, können diese psychischen Störungen bei Kindern auch daher rühren, dass sie heute oft schon sehr früh in Betreuungseinrichtungen gegeben werden? In vielen Fällen schon mit einem Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Trauma für die zarten Kinderseelen sind, wenn die Mutter oder der Vater plötzlich weg sind. Was können Sie dazu sagen?
Also pauschal lässt sich das so nicht bestätigen, Gott sei Dank. Es ist sehr wichtig für die Kinder, dass sie feste Bezugspersonen haben, also die Eltern dann auch wirklich in der Zeit, in der sie dann die Zeit mit den Eltern verbringen, sehr gut ist und auch eine intensive. Man sagt dazu auch die Quality Time. Mhm. Auf der anderen Seite ist eine Tagesbetreuung nicht notwendigerweise für die Kinder ungünstig. Also es bietet andere Erfahrungsmöglichkeiten. Das Wichtige ist, dass es feste und enge Bezugspersonen gibt, die Eltern gibt.
Also die enge Bindung, die muss da sein, so die ist ganz entscheidend. Wir haben eben über das Programm TIBAS gesprochen, was bei Ihnen als Modellprojekt läuft. Und da schreibt aus Waldorf-Heslach Sabine, die Angebote von TIBAS sind für Jugendliche bis 18. Was dann? Bei Jungs kommen solche Probleme oftmals auch noch später. Jugendliche sind sie aber allemal. Was tun?
Ja, das ist ein Thema, was uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowieso eigentlich übergreifend beschäftigt, weil wir ganz oft junge Erwachsene im Alter von 21, 22 Jahren haben, die durchaus noch mit dem Jugendpsychiater sehr, sehr gut beraten sind und eher nicht so beim Erwachsenenpsychiater vielleicht den Anschluss haben. Also das ist ein Bereich, der uns schon lange beschäftigt, wo wir auch in einem Übergangsbereich, also im Bereich der Adoleszenz tätig sind und sein wollen. Es ist so, für TIBAS haben wir aus meiner Sicht sehr gute klinische Erfahrung und wir würden uns sehr freuen, wenn wir in Zusammenarbeit mit der AOK Baden-Württemberg, die dankenswerterweise dieses Projekt auch finanziert und aufgelegt hat, dann auch uns vielleicht um junge Erwachsene, die eher jugendlicher entwickelt sind, noch kümmern können.
Also noch gibt es die Möglichkeit nicht, aber Sie hoffen darauf. Aus Freudenstadt fragt Stefanie Dali, ich beobachte mit Schrecken, dass hier auf dem Land mein kleiner Sohn einsam ist und ich alles in Gang setze, um aufkommende Traurigkeit zu verhindern. Wir müssen ständig andere Leute anrufen und ich habe das Gefühl, dass Mütter oft die Treffen der Kinder manipulieren und für die Freundschaften der Kinder die Fäden in der Hand halten, in Klammern Helikoptereltern. Wir haben unser Kind in sämtlichen Sportvereinen angemeldet, um diesen entgegenzusteuern. Schade, sehr schade ist die momentane gesellschaftliche Entwicklung, gerade auf dem Land, wo doch alle zusammenhalten sollten.
Ja, auch hier ließe sich vielleicht raten, individuell die Lage nochmal ja, besprechen zu können und was dem Kind direkt auch helfen könnte. Das heißt, vielleicht auch einen Termin vereinbaren mit dem Kinder-Jugendpsychiater oder dem Kinder-Jugendpsychotherapeuten, um nochmal zu gucken, welche Faktoren könnte man verbessern, wo könnte man unterstützen, dass eben vielleicht auch gelingendere Kontakte nochmal stattfinden können.
Eine ganz ähnliche Frage kommt aus der Schweiz von Eltern, die in die Schweiz gezogen sind und jetzt da den Eindruck haben, sie vereinsamen. Spielen da vielleicht auch kulturelle Unterschiede mit ein?
Also das ist immer sehr individuell, welche Faktoren da reinspielen können und inwieweit jetzt, ob jemand jetzt quasi innerhalb von Deutschland umzieht oder auch ins Ausland, in die Schweiz umzieht, kann es schon passieren, dass die Familien dann im neuen Lebensmittelpunkt nicht so den Anschluss zunächst mal bekommen. Und auch hier, wenn man das Gefühl hat, dass sich das auf die Kinder auswirkt, lohnt es sich, dann auch nochmal sich bewerten zu lassen. Also welche Möglichkeiten kann man da sehen, wo kann man was anbauen, vielleicht auch mit Unterstützung.
Aber schwierige Situation, ne?
Also an sich, klar, das ist eine schwierige Situation, aber wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, dass es für das Kind auch von Bedeutung ist und auch einen negativen Einfluss auf die Kinder hat, dann ist es geraten, sich tatsächlich eine Unterstützung zu holen.
Wie ist das mit dem Verhältnis der Zeit, die Sie aufwenden können für die jungen Patienten? Denn gerade wenn so viele natürlich bei Ihnen, Sie sind überbelegt quasi, wie halten Sie es mit der Zeit?
Also die persönliche Zuwendung und Therapiezeit ist für uns sehr, sehr wichtig. Und da muss man sagen, hat sich auch eine gute, aus meiner Sicht, Entwicklung ergeben über die letzten 30, 40 Jahre. Wir machen viel mehr Psychotherapie als früher und auch viel bessere Verfahren, aus meiner Sicht ausgereifter, weiterentwickelter und können so deutlich unterstützen. Aber klar ist es auch, wir sind keine Apparatemedizin. Bei uns ist die Behandlung über die Menschen, über die Therapeuten, über die Bezugsbetreuer auf den Stationen. Und das bedeutet natürlich auch, dass Zeit hinterlegt werden muss und dieses Personal brauchen wir auch.
Ja, und die direkten Ansprechpartner sind ja, Sie haben gerade das Bezugspersonal angesprochen, die sind ja mit am wichtigsten. Haben Sie ausreichend Personal, wenn Sie schon nicht genügend Betten haben?
Also für die Patienten, die wir aktuell versorgen können, haben wir aus meiner Sicht eben so Personal auch vorgehalten, dass wir das schaffen. Allerdings muss man auch sagen, das bedeutet immer mehr Anstrengung. Denn die Bereiche, die wir jetzt psychotherapeutisch abdecken im Vergleich zu früher, bedeuten auch mehr Aufwand. Also wir kriegen durch das Engagement und durch den hohen Einsatz unserer Leute tatsächlich auch die Behandlung gut hin. Aber muss auch sagen, eine Verbesserung der personellen Situation ist auch dringlich erforderlich. Und das betrifft die Kinder-Jugendpsychiatrie genauso wie die Erwachsenenpsychiatrie, genauso wie die psychosomatischen Kliniken. Hier ist ein dringender Appell, dass wir auch tatsächlich mehr Leute in der Behandlung für die Patienten zur Verfügung stellen können.
Das ist ein Appell an die Politik. Werden Sie da nicht gehört? Denn die Situation ist ja nicht seit heute so.
Ja, man muss sagen, wir sind seit Jahren hier im Gespräch, auch mit der Politik, auch mit den Gesundheitskassen in diesem Bereich. Und es ist auch so, dass eine neue, man sagt dazu, Personalverordnung erlassen wurde, dieses Jahr beginnend. Aus unserer Sicht keine wirkliche Verbesserung, denn die wenigen Zuschläge, die wir bekommen, werden aufgefressen durch erhöhte Dokumentationspflichten, sodass wir an der Klinik, quasi in der Versorgung, keine wirkliche Verbesserung hier erkennen können. Es gab eine Petition an den Bundestag, die gerade vom Bundestag auch bewertet wird. 50.000 Bundesbürger haben sich hier eingetragen und für eine Verbesserung der personellen Situation an den Kliniken unterschrieben.
Sehen Sie denn irgendwo auch positive Entwicklungen? Gibt es das?
Also ich glaube, dass der Bereich der psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren durchaus stärker in den Fokus gerückt ist. Das ist wichtig, denn es hat neben den ganz individuellen Bedeutungen für jeden Patienten für sich auch eine Bedeutung für die Bezugspersonen, für die Familien, aber auch für die Gesamtgesellschaft. Und dass eben psychische Erkrankungen eine Häufigkeit haben, die auch eine Volkskrankheit nahekommen, das ist in den letzten Jahren bekannter geworden. Und die Hoffnung ist auch, dass die Versorgungssituation hierdurch auch verbessert werden kann.
Und was natürlich auch bedeutet, wenn jemand im Kinder- und Jugendalter das einmal erlebt hat, der kann wahrscheinlich dann auch später anders damit umgehen, falls es ihn nochmal treffen sollte, oder?
Speziell bei den Kindern und Jugendlichen ist es so, dass wir ganz dringend eine zügige Versorgung von erkrankten Kindern und Jugendlichen gewährleisten sollten als Gesellschaft und auch im Gesundheitssystem. Auch deswegen, weil eine psychische Erkrankung im Kindes- und Jugendalter der stärkste Prädiktor ist für eine weitere psychische Erkrankung im Erwachsenenalter mit all den Folgen, die da dran hängen. Also insofern eine frühe Behandlung im Kindes- und Jugendalter ist aus unserer Sicht die beste Investition in die gesundheitliche Entwicklung unserer nächsten Generation.
Dann herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute und es geht zurück in die Klinik. Was steht heute noch an?
Verschiedene Projekte, auch eben Telemedizin-Projekte, die wir weiter voranbringen. Vielen Dank.
Eins gehört. SWR1.